Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, aufgezeichnet am 28. November 2025 und zwar nach wie vor in der afghanischen Hauptstadt Kabul nach ausgedehnten Reisen in den Osten des Landes, auch etwas in nördlichere Gebiete. Jetzt sind wir wieder hier in dieser lange so umkämpften Hauptstadt einer Krisenzone, einem Kampfgebiet, auch einem Schauplatz unvorstellbarer Zerstörungen. Aber aus den Ruinen von Kabul blüht neues Leben und wir befinden uns hier in einem Wohnquartier, Mehrfamilienhäuser. Sieht, ja, könnte auch eine durchaus europäisch anmutende Umgebung sein, mit vielen Autos hier im Innenhof, der Lebensstandard natürlich etwas tiefer. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen interessanten Gesprächspartner heute in der Sendung haben. Es ist Mohamed Sedik Hamed. Und wir haben uns eigentlich kennengelernt durch einen Zufall, denn ich bin hier in Kabul gewesen und dann hat ein Verwandter von Ihnen, ja, der eine Daily-Sendung geschaut hat, hat mir geschrieben und gesagt, das wäre vielleicht interessant, meinen Schwiegervater hier zu interviewen. Und also habe ich mir da das Telefon notiert und Sie angerufen und so sind wir ins Gespräch gekommen. Herr Hamed, aber er wird das dann gleich selber erläutern, ist Schweizer, afghanischer Herkunft, aus einer interessanten Familie und er kennt die Geschichte Afghanistans, auch die Gegenwart aus persönlicher Anschauung. Sie haben in der Schweiz studiert, Ihr Vater hat in der Schweiz studiert. Können Sie mal kurz, einfach damit sich die Zuschauer einen Begriff machen können, erklären, ja, Ihre Familie in Afghanistan, was ist das eigentlich für eine Familie? Sie blicken zurück auf eine reichhaltige Tradition. Und wie sind Sie dann eigentlich in die Schweiz gekommen? Erzählen Sie mal.
Wie gesagt, ich komme aus einer alten Familie. Mein Vater, Dr. Abdul Samad Hamed, hat seinerzeit ein Gymnasium besucht namens Nejat. Und in diesem Gymnasium wurde damals schon von den Deutschen organisiert und auch teilweise finanziert, sodass wir dort die deutsche Sprache als fremde Sprache hatten. Und als ich dann die 6. Klasse in einem Bezirksschule besucht habe, hat dann mein Vater mich in dieses Gymnasium gesteckt. Und dort habe ich dann die 12. Klasse bis zur 12. Klasse besucht. Und damals war das, also in der Geschichte von Afghanistan, das erste Mal die Aufnahmeprüfung. Mhm. Ich war also wahrscheinlich einer von den faulsten Schüler Afghanistans. Aber ich weiß es nicht, wie dazu gekommen ist. Meine Mitschüler werden das ja mithören. Wahrscheinlich bei der Aufnahmeprüfung habe ich Glück gehabt. Ich habe den vierthöchsten Stelle bekommen.
Also Sie waren effizient in der Schule, wenig Aufwand, hoher Ertrag.
Ja gut, also und bei dieser Aufnahmeprüfung war so, dass alle Zwölftklässler von allen Bezirken sind nach Kabul gekommen. Und wir haben zusammen die Prüfung gemacht. Die ersten zwei Besten, die waren aus Kandahar. Und Nessar ist mein Kamerad. Und ich, wir waren von Nejat-Schule, also diese vom Deutschen, ja, organisiert. Und er hat dann den dritten Platz gemacht und ich den vierten Platz. Ah. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch ein Stipendium bekam für Weiterstudium für die Schweiz.
Ah ja.
Und so kam ich dann in die Schweiz. Und damals haben wir in Afghanistan konstitutionelle Monarchie gehabt. Und nach circa 2 Jahren...
Von welchem Jahr reden wir da, Herr Sami, Herr Hamid?
Ich habe Ihnen ja gesagt, ich war der faulste Schüler in meiner Schule. Also Datum und so weiter müssen Sie mich nicht fragen.
Aber da sind wir Ende der 60er Jahre.
Ende der 60er Jahre. Das ist richtig. Und so kam ich dann in die Schweiz. Ich habe dann zuerst die deutsche Sprache gelernt, teilweise in der Schweiz und teilweise in Deutschland beim Goethe-Institut. Und wiederum musste ich eine Aufnahmeprüfung machen bei der Hochschule St. Gallen. Und ich frage mich bis jetzt, wie habe ich diese Prüfung bestanden? Auf jeden Fall, ich habe diese Prüfung bestanden. Und erst dann wurde mir klar, wie schwierig das Studium an der Hochschule St. Gallen war.
Aber ich habe geschaut, also in Ihrem Telefonbucheintrag, Sie wohnen ja in Losdorf, Kanton Solothurn, steht also drin, Litz, Rehr, Poll. Offensichtlich haben Sie mit Erfolg Ihr Studium in St. Gallen abgeschlossen.
Teilweise in St. Gallen und teilweise an der Uni Fribourg.
Ja. Ah ja. Ja. Lassen Sie mich hier gleich einhaken. Sie sind ja etwas ein Mann des Understatements. Wir müssen hier noch etwas Aufklärungsarbeit betreiben, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Eben, vielleicht erzählen Sie noch etwas über die Bedeutung Ihrer Familie, auch Ihres Vaters in der afghanischen Geschichte, denn Sie haben da aktiv teilgenommen und Ihre Verwandtschaft, auch Sie selber, haben ja bedeutende Exponenten auch der afghanischen Politik gekannt in den 60er und in den 70er Jahren, wo ja dann die dramatische Entwicklung einsetzte. Sagen Sie noch etwas über Ihre Familie vielleicht, über Ihren Vater, was der so alles gemacht hat.
Als mein Vater eben sein Studium in Bern abgeschlossen hat, ist er wie alle damaligen Studenten nach Afghanistan zurückgekehrt. Und damals war es so, dass der König Zahir, jede zurückgekehrte oder mit Abschluss, also Student, zu einem Mittagessen eingeladen hat. Mhm. Und so kam auch mein Vater zu dieser Ehre. Und soweit ich von ihm gehört habe, da hat er dann mit dem König Zahir, lange 3 Stunden gesprochen. Und dabei hat er ihm, dem König, gesagt, bis damals haben wir absolute Monarchie gehabt. Dass jetzt die Zeit dafür reif ist, dass man eine konstitutionelle Monarchie gründen soll. Und dann hat mein Vater dann gearbeitet, also als Beamter, und dann er hat auch an der Uni Kabul unterrichtet, war Professor und so weiter. Und
lassen Sie uns noch einen Moment, einfach um den Zuschauern, die kennen ja die Geschichte Afghanistans nicht so gut wie Sie, habe mich auch erst eingearbeitet, diese Zeit der 60er und frühen 70er Jahre, die Sie als Jugendlicher erlebt haben. Das war ja die Zeit, als die europäischen Hippies nach Kabul gepilgert sind, in ihren VW-Bussen. Es gibt da Filmaufnahmen auf Facebook und da sieht man Coffeeshops. Das ist so ein verschlafenes, sympathisches, orientalisches Städtchen. Kabul, dann diese haschisch rauchenden, langhaarigen Europäer mit Sonnenbrillen, hören Musik, etwas meditieren in diesen Parks der Innenstadt und so weiter. Also eine ganz andere Realität wie damals. Ist das sozusagen rückblickend für Sie das goldene Zeitalter von Afghanistan gewesen, damals Ende 60er, Anfang 70er Jahre, nach einer langen Friedensphase unter diesem König, 40 Jahre Frieden, glaube ich, hatte man damals. Ja. Ist das sozusagen das goldene Zeitalter?
Sie kennen mich inzwischen, ich übertreibe nicht sehr viel. Es war eine gute Zeit. Ob es golden oder silber war, das überlasse ich den anderen. Ich habe auch die Hippies miterlebt. Wir waren auch ein bisschen von den damaligen Mode beeinflusst. Ich hatte etwas längere Haare. Und das war, ich war damals 16, 17 Jahre alt, also in einem guten Alter. Und es hat uns schon beeindruckt, wie wir diese Menschen gesehen haben. Und sie sind mehrheitlich wegen dem schwarzen Afghanen gekommen.
Das war ja damals der gefragteste Rohstoff für Joints.
Für Joints, genau. Und da gibt es natürlich viele Geschichten und so weiter. Aber sie waren sympathische Menschen, also wirklich so friedlich. Und das hat mich wahrscheinlich weniger beeinflusst, aber das hat eine wirkliche Einfluss auf Jugendliche gehabt. Ja. Also ich weiß noch, warten Sie, da hat man irgendwo, waren wir bei irgendeinem Schulfreund eingeladen und da haben sie so einen Tanz vorgeführt, Twitter oder so ähnliches. Ja. Und eben, soweit war das sehr gut. Und es ging uns auch finanziell nicht schlecht. Also Afghanistan war kein reiches Land, aber man sagte damals, dass wir, also unser Export war höher als unser Import.
Okay, also Sie hätten jetzt Probleme bekommen mit dem amerikanischen Präsidenten Trump, der dann Strafzölle Afghanistan aufgebrummt hätte. Ja. Wenn wir diese Zeit noch einmal anschauen, also die Hippies, das quasi Inbegriff von Frieden, Peace, Love und Happiness, sind nach Kabul gebildet. Und es ist ja fast eine tragische Ironie der Geschichte, dass genau an diesem Zeitpunkt, als Kabul so populär war, ist dieser König gestürzt worden. Ja. Es kam zu einer Diktatur von Daud Khan, Sie haben das angesprochen, einem Verwandten, der sich da zu einem linksgerichteten Diktator hat ausrufen lassen. Da ist irgendwo die ganze Sache entgleist. Das warum eigentlich? Warum hat es damals in Afghanistan begonnen zu knallen? Warum ist dieser König abgesetzt worden? Und seither hat es ja dann über lange Jahre keinen Fuß mehr auf den Boden richtig gebracht. Was ist damals schiefgegangen?
Also schiefgegangen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass viele Leute ihre Verantwortung nicht richtig wahrnahmen. Erstens der Putsch. Es war rein
familieninterner Putsch.
Interne Putsch. Und eben, dass der König abgedankt hat. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die Mamazee haben ja 300 Jahre und mehr in Afghanistan regiert.
Das ist eine Dynastie, diese erste Dynastie.
Jawohl. Die Mamazee. Und dann einfach so losgelassen, das ist schon schwierig. Sie haben gefragt, warum. Und diese Warum, wenn ich jetzt Ihnen das erkläre, wird schwierig sein. Kommt man dann in diese sogenannte Verschwörungstheorie. Dort, damals waren ja auch Supermächte, vor allem Amerika und Russland. Und sagen wir Sowjetunion. Mhm. Und damals hat man ja Kommunismus nur in Form von Theorie gekannt und wenig in Praxis. Und so wie der Mensch ist, haben viele Anhänger dieser Ideologie sehr viel übertrieben.
Mhm. Die Intellektuellen waren fasziniert von diesem Kommunismus, Afghanistan.
Auch in Afghanistan, als ich in die Schweiz einreiste, war ich auch überrascht, aber das ist eben, wir sind Menschen und irgendwie suchen nach etwas. Mhm. Und dann, die ganze Sache ist dann leider schiefgelaufen, bis es Untergang vom Kommunismus kam. Nicht? Ja. Und darunter hat natürlich unser Land gelitten und leidet auch heute noch.
Also die Situation war die, wir hatten diesen Daud Khan, der dann als eigentlich Diktator geherrscht hat, bis zu seiner Absetzung, gewaltsam, durch sehr linke Kräfte, die sehr eng in Verbindung standen mit der Sowjetunion. Da reden wir jetzt Ende der 70er Jahre, also dieser Diktator konnte sich nicht halten. Und dann kamen in schneller Abfolge so andere Regierungschefs und dann 1979 marschierten die Sowjets in Afghanistan ein. Waren Sie damals in Afghanistan? Haben Sie das miterlebt, die Sowjetunion?
Nein, die Sowjetunion habe ich nicht miterlebt. Da war ich schon in der Schweiz. Aber diese Umsturz, dann anschließende Umstürze habe ich erlebt. Und also nicht in der in Afghanistan, sondern in der Schweiz mitbekommen. Dieser Daoud Khan war ja auch in der westlichen Presse als Roter Prinz bekannt. Und war ein guter Mensch, aber man soll sich selbst einfach nicht überschätzen. Das hat die Geschichte ja mehrere Male gezeigt, was für Folgen diese Selbstüberschätzung für das Volk hat. Das haben wir in den damaligen Sowjetunion gesehen. Wir haben sogar, so wenn Mao Zedong war ein großartiger Mensch, aber hat sich überschätzt. Und Millionen und Abermillionen Menschen müssen das Leben dafür zahlen. Dasselbe haben wir dort gemacht. Aber wie gesagt, es ist, wir sind Menschen und für diese der Mensch soll nur so viel Macht bekommen, wie er die Kapazität dafür hat.
Und er hat sich dann übernommen, dieser Daoud Khan, allmächtig, und hatte, das ist ihm dann entglitten.
Genau. Ja. Und dasselbe haben dann die anderen Kommunisten gemacht. Ja, ja, ja. Und es ist interessant, in dem damaligen Widerstandskampf, Dschihad, haben nicht die Widerstandskämpfer die wichtige kommunistische Regierung, Leute getötet, sondern sie selbst sich umgebracht, oder? Da ist ja zum Beispiel zuerst der Taraki an die Macht gekommen, Taraki wurde getötet. Dann wurde Amina an die Macht gekommen, er wurde getötet. Bis dann eben.
Und dann kamen die Sowjets.
Die Sowjets kamen. Die Sowjets kamen, als Amin eben mächtig wurde. Genau. Und dann haben wir ja gesehen, was das alles dann vor sich ging.
Und dann haben sich ja eben diese ominösen Mujahedin gegründet mit einigen ganz berühmten Namen, Warlords, die man auch in Europa gekannt hat. Ich glaube, Scheich Massoud war dabei, Shah Massoud. Dann war auch Hekmatyar, Dostum und so weiter. Ich glaube, verschiedene Namen, die da eine Rolle spielten. Also die Sowjetunion ist ja dann eigentlich mit Schimpf und Schande aus Afghanistan vertrieben worden, niedergekämpft. Warum ist es nachher nicht gelungen, nach der Vertreibung der Sowjetunion wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen? Es kam ja dann zu einem Bürgerkrieg.
Wir haben damals immer gesagt, Mujahidin und die Organisationen um die Mujahidin. Mujahidin war vielleicht ein einfacher Junger, der Orangen verkaufte, das habe ich also mitgehört, und hat Abführmittel in diese Orangen reingetan und einem sowjetischen Soldat verkauft.
Ja, ja.
Das waren Mujahidin. Ja. Die Organisationen um Dschihad, das waren dann eben das war Untergang nicht der Mujahidin, sondern dieser Organisationen. Ja. Und das andere haben Sie ja selbst gesehen, wer was für Schandtaten begonnen hat.
Und da unter hat diesen einzelnen Warlords und diesen Fraktionsführern.
Und der Höhepunkt war dann eben, als die Sowjets abzogen, sagen wir, geflohen sind, und diese frühere Kommunisten teilweise getötet wurden, teilweise geflohen sind, dann kamen eben diese Gruppierungen. Die waren nicht Mujahid. Von mir aus, einige Leute werden sich ärgern, aber sie waren nicht Mujahid. Mhm. Sie haben dann für ihre eigene Macht und eigene Tasche gearbeitet. Das haben wir ja auch in diesen 20 Jahren amerikanischer Zeit gesehen. Ja. Und dann, was interessant ist, dass dann, ich kenne einige Leute, zum Beispiel Maulavi Khalis war ein großer Führer, aber er war nicht marketingorientiert.
Ja, okay.
Daher war er wie Massoud bekannt oder wie Golbuddin. Er war ein einfacher. Nachdem Kabul eingenommen wurde, war ich per Zufall in Peshawar.
Also in Pakistan?
In Pakistan. Und wie immer, wenn ich nach Peshawar kam, habe ich dann Maulevi Khalis besucht. Dieses Shamshatu. Und da waren wir am Frühstück ziemlich lange, so Dastarkhan, also Tischtuch. Und von unten hat ein Maulavi Sahib gefragt, so wirklich offen, da hat er ihm gesagt, Mujahid Sahib, Maulavi Sahib, Maulavi heißt das, einer der Gelehrten. Jetzt, Maulavi Khalis blieb circa eine Woche in Kabul, dann kam er wieder nach Pakistan, weil Kabul war wirklich Katastrophe. Er hat ihm die Frage gestellt, und Maulavi Sahib, was wollen Sie jetzt machen? Und er hat etwas gesagt, das vergesse ich nicht. Sagte, bis jetzt haben wir ja Dschihad geführt, und das war so, wie man Salz in einem verdorbenen Wasser Lache wirft. Jetzt ist Salz verdorben. Und somit hat er sich dann vom gezogen. Er hat sich zurückgezogen. Ahmadi hat sich zurückgezogen.
Ja. Wir müssen hier auch diese, ja. Wir können ja die Geschichte, wir müssen das ja wirklich im Schnelldurchgang absolvieren. Ja. Der nächste Einschnitt, nach diesem, es kam ja dann zu einem Bürgerkrieg in den 90er Jahren, zwischen diesen verschiedenen sogenannten Warlords, die zum Teil im Westen sehr verklärt wurden. Shah Massoud, der hier kritischer gesehen wird, auch von Ihnen. Und plötzlich kamen ja aus dem Nichts diese sogenannten Taliban. Und die wurden ja sehr, sehr negativ beurteilt. Also wir reden jetzt von der ersten Phase damals mit dem einäugigen Emir Mullah Omar. Können Sie vielleicht nur ganz kurz erklären, warum ausgerechnet diese unterschätzten sogenannten Koranschüler der Taliban gegen diese mächtigen Warlords gewinnen konnten, damals so in der Mitte der 90er Jahre, bis dann zu die Amerikaner gekommen sind 2001. Was war das Erfolgsrezept der Taliban damals, 90er Jahre?
Erfolgsrezepte der Taliban war das Versagen der Warlords.
Ja.
Die Bevölkerung hatte diese Art und Weise, wie man mit ihnen umging, genug.
Ja.
Und so entstand eben diese Bewegung, die an und für sich Anfang rein afghanisch war, später wurde dann eben durch diese pakistanische ISIS unterwandert und missbraucht. Per Zufall war ich in Peshawar, als Kabul eingenommen wurde. Mhm. Ich ging ja
durch die Taliban.
Durch den Taliban. Ja, ja. Früher kam ich auch nach Afghanistan. Also ich war kein Widerstandskämpfer. Einfach ein Afghaner, der da sein Land vermisste. Aber man traute sich natürlich nicht nach Kabul.
Ja. War zu gefährlich.
Zu gefährlich.
Man muss sich vorstellen, man hat mir erzählt, das sei damals ganz viele Hügel um die Stadt. Auf dem Hügel war der Warlord, auf dem Hügel der anderen. Ja. Und dann haben sie sich auch in den Straßen von Kabul bekämpft. Genau. Und man riskierte sein Leben, wenn man hier auf die Straße ging. Das war das, tot. Also von der Hippie-Oase zur absoluten Hölle des Bürgerkriegs.
Das ist richtig. Also ich habe, wie gesagt, damals habe ich mich nicht getraut, nach Kabul zu kommen. Das wäre totaler Selbstmord. Aber ich habe gehört, dass wenn man in Kabul von einer Straße zu anderen Straße gehen musste und dort ein Kommandant war und da ein anderer, musste man ein Visum haben und dafür musste man Geld zahlen.
Das andere ist auch Korruption im ganz großen
Stil. Das ist wirklich ganz schlimm. Und als die Taliban kamen, drei Tage danach kam ich auch nach Kabul. Weil, und das war, also Kabul, also ich musste weinen.
Stark zerstört.
So zerstört, wie sie ein Cola-Dose so zerdrücken. Unsinn. Ich habe ein
zermalmt.
ein Elektrizitätsmast gesehen, der war so durchlöchert, dass es gekriegt hat. Also ich habe da, gut, wir sind eben wieder, muss ich sagen, wir sind Menschen und sollen beten, dass wir uns nicht überschätzen. Das ist sehr wichtig. Denn jetzt, wenn man beginnt, X oder Y namentlich zu nennen, bringt nicht. Nein.
Aber was war denn damals das Erfolgsrezept der Taliban? Warum wurden sie am Anfang, warum konnten sie sich da durchsetzen in dieser Hölle?
Weil eben die Bevölkerung, einmal war dass sie, die waren zahlenmäßig nicht so groß, aber sie hatten viel Waffen. Und die Bevölkerung hatte es genug. Also soweit ich gehört habe, ob das der Wahrheit entspricht, kann ich es nicht beurteilen. In Quetta, es ist Spinboldtag, sind vielleicht insgesamt 50 Widerstandskämpfer, also da Taliban in dem Sinne waren, sind zusammengekommen. In Kandahar war die Perversität des Morals so weit, dass diese Wollert junge, also Buben geheiratet haben. Und das hat also
jemand Empörung ausgelöst im Land.
Das, und also einer hat mir erzählt, ob das, wie gesagt, ich war da selbst nicht dabei, dass man gesagt hat, jetzt haben wir genug. Lieber tot, als in dieser Schande
war,
zu leben.
Was war dann in dieser Zeit die Attraktivität der Taliban? Warum haben die Leute das geschätzt? Weil sie sind ja zum Teil aus Pakistan gekommen, mit einer sehr orthodoxen Auffassung des Islam, die man vielleicht nicht so gut gefunden hat, hier in diesem vielleicht eher westlich modern orientierten Kabul in den Städten. Was fanden die Leute damals an den Taliban attraktiv, dass sie ihnen eher das Vertrauen gaben als diesen anderen?
Also wir haben ja vorher versucht, die Lage von Kabul zu schildern. Es war nicht mehr Kabul, diese Attraktivität und so weiter. Die hatten nur geblutet. Und zudem, dass diese orthodoxen Muslimen und so weiter, das war eben, entsprach nicht der Wahrheit. So wie wir auch heute sehen, was man nicht nur über uns, sondern auch über irgendein anderes Land. Und auf jeden Fall diese 50 oder 70 oder wie viele Leute, die sind dann aufgestanden und sagten also, teilweise ihre Leichentücher mitgenommen, dass wir Kandahar angreifen und wir werden sterben. Haben sie sich so verabschiedet. Und das hat mir eben jemand erzählt, der dort da war, also ich habe das selbst nicht gesehen, sagte, als wir nahe vom Kandahar waren, von 70 Leuten waren wir vielleicht 7000 geworden. Leute sind mitgelaufen.
Sind die, also die Taliban haben dann wie so eine Massenbewegung
erzeugen können. Genau. Und dann haben sie Kandahar eingenommen. Und das habe ich auch wieder gehört oder nicht, ob der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Dieser Kommandant, der eben diesen Knaben geheiratet hat, man sagte, der fuhr mit einem Panzer durch die Stadt. Und dann habe ich gehört, eben diese wurde dann festgenommen und an dem Kanonenrohr seines Panzers aufgehängt. Das hat natürlich extrem, die Bewegung ist sehr groß geworden und vor allem Pakistan, das sehen wir OEZ, ISI und so, die haben Angst bekommen, dass jetzt die Leute denen nicht mehr und dann kam es, sie kamen dann sehr schnell bis zu Ghazni. Und Ghazni hat sich auch ergeben, waren sie vielleicht in 3 Wochen in Kabul. Und da hat es dann eben Sachen gegeben, man hat dann versucht, die Hazaras gegen die Pashtunen auszunutzen und so weiter. Und dann wurde ja in Kabul, als Kabul eingenommen wurde, war ein großer Führer der Hazara-Ethnie und der wurde dann durch den Taliban getötet.
Das hieß dann, sie diskriminieren Minderheiten zum Beispiel.
Dann kam dann diese Probleme, aber trotzdem blieb alles ruhig. Als ich nach Kabul kam, Also die Reise von Jalalabad bis Kabul hat es damals 9 Stunden gedauert.
Ja.
Oder 10 Stunden, weil die Straße total kaputt war.
Kaputt war.
Dann kamen wir nach Kabul, wie ich Ihnen vorher sagte, war wirklich wie eine Cola-Dose.
Bei uns hat man ja geschrieben,
Ja.
diese Taliban, Mullah Omar,
Ja.
jetzt ist Afghanistan in der Steinzeit angekommen. Das
Ja.
seien religiöse Fanatiker, die würden die Frauen also ganz schlimm behandeln. Das sei also absolut, also wirklich steinzeitliche Auffassungen, eine Finsternis. Afghanistan als Herz der Finsternis in der damaligen Zeit. Wie haben Sie das erlebt?
Eben.
Wir reden von der ersten
Erste
Taliban-Herrschaft.
Taliban, also erst, nach einer Woche, als die Taliban dann die Macht kamen, kam ich auch. Ich war weder Widerstandskämpfer noch Taleb, nur irgendein Afghaner, der sein Land vermisste. Und per Zufall, also jetzt vielleicht noch eine Geschichte erzählen, waren wir im Auto, einziger Ort, wo es einigermaßen funktionierte oder die Häuser nicht kaputt waren, das war Quartier Wazir Akbar Khan. Und dort sind wir mit dem Auto reingefahren. Kabul hatte damals im besten Fall 100.000 Einwohner, alles zerstört. Und dann bogen wir eine Straße, wo es ein Schild war, also Einbahnstraße. Und das erste Mal habe ich dort einen Verkehrspolizisten mit Bart gesehen. Und dann hat er uns angehalten und ich habe ihm gesagt, übrigens, ich war der Einzige in Kabul, der keinen Bart hatte. Ich habe gesagt, Offizier oder so, hat man damals gesagt, lass uns gehen. Dann sagt er, ja. Das ist die Einbahnstraße. Es gibt eine Möglichkeit, ihr kehrt das Auto um und fährt rückwärts. Dieses Erlebnis vergesse ich
Also
nicht.
das ist für Sie eigentlich Ausdruck des Pragmatismus.
Pragmatismus, das sehen wir
Es ist
heute.
zwar eine Einbahnstraße, wenn ihr das Auto
Ja, kehrt
kehrt, dann
das,
stimmt's.
oder?
Ja. Also Sie haben das nicht als Rückfall in die Steinzeit
Nein,
erlebt.
nein. Was ich nicht allen, aber einigen sogenannten Intellektuellen von Afghanen vorwerfe, die lieben das, was in der Fremde ist. Es gibt also ein Sprichwort auf Afghanisch, Parast. Sich selbst umbringen und Fremden lieben. Das ist auch heute ein Teil unserer sogenannten Intellektuellen im Westen so.
Also sich
Sich
selber aufgeben,
aufgeben und
aber
schlecht
weil man das
machen
andere
und das
besser,
andere.
besser
Und
lebt.
ich mache mich schlecht in dem Sinne, ich sage nicht, zum Beispiel irgendwo in Amerika, irgendein Afghaner sagt nicht, ich bin schlecht, sondern eben wir sind also sozusagen gut, Intellektuelle, aber die anderen sind Steinalter. Also Steinzeit, das muss man auch sehen. Und dann kam ja, Sie haben das wahrscheinlich ja dann selbst erlebt, die sind ja nach Norden gereist und dann kamen ja die Schwierigkeiten in Mazar-i-Sharif und so weiter. Aber die Tatsache ist, ohne amerikanische Bombardierung,
Wären die Taliban nicht von der Macht.
nicht von der
Aber
Macht.
etwas müssen Sie mir noch erklären, dann gehen wir noch ganz kurz auf die
Ja.
amerikanische Zeit und dann sprechen wir über die
Ja.
Gegenwart, was natürlich schon unglaublich ist, also jetzt aus der westlichen schweizerischen Betrachtung, abgesehen über das Thema Frauenrechte. Das besprechen wir dann noch
Ja.
im zweiten Punkt. Aber ein Ding hat natürlich wahnsinnig Aufsehen erregt, als diese Taliban diese Statuen von Bamiyan, diese uralten buddhistischen Statuen in die Luft gesprengt haben damals, dann hat man gesagt, ja, das ist jetzt eben dieser Steinzeit-Islam, völlig intolerant. Der Buddhismus hat uralte Traditionen in Afghanistan. Man ist stolz auf das immer gewesen. Man hat das auch touristisch, kann man sagen,
Das
früher
ist
gesagt, das
richtig,
ist unser Erbe. Wir haben diese reiche Kultur. Und jetzt kommt plötzlich eine Bewegung, bei der man das Gefühl hat, das war bei uns im Westen so, die radieren das alles aus. Jetzt gibt es nur noch Islam. Was hat Sie das nicht gestört?
Das
Wie
hat
haben Sie
mich,
das empfunden?
das hat mich sehr gestört. wie gesagt, also ein Land, das in so Katastrophe war, ist eine Bewegung entstanden, Taliban. Aber die Taliban waren nicht so durchorganisiert, dass sie alles unter Kontrolle hatten. Ich habe das selbst damals gehört, dass Mullah Omar gegen diese Zerstörung war. Und gut, dann kommen wir in die Verschwörungstheorie. Und ich habe so gehört, dass auch in den damals, also die Leute, die das gemacht haben, die waren nicht unter Kontrolle. Und auch bei denen hat ja Geld etwas gespielt.
Also die vielleicht auch um Unruhe zu stiften, so etwas in die Luft gesprengt
haben. Und die Dummheit auch. Und dann die verschiedenen Interessengruppen. Als da geschürt wurde, war ich in Thailand per Zufall. Und dort habe ich auch mit den Buddhisten gesprochen. War sehr, sehr traurig. Ich war sehr traurig, auch die waren traurig. Und dort habe ich eben von jemanden, also eine Dame, der Thailänderin, war, glaube ich, sie lebt auch in Deutschland und sie hat gesagt eben, das wurde durch den Inder, also als Hindus, nicht Hindusismus und Buddhismus haben ja nicht sehr, sind sie nicht sehr nett. Also dass das gesprengt wurde. Aber
und dass man das den Taliban etwas in die Schuhe geschoben hat.
Ich will Taliban nicht in Schutz nehmen. Wer das gemacht hat, was war eine Dummheit, meines Erachtens, wenn man die Geschichte so hoch wertet, das ist ein Verbrechen. Ich glaube, über 90% oder 99% der Afghanen waren dagegen.
Ja.
Und das haben wir jetzt bei der jetzt gesehen, also dass jetzt zum Beispiel dieses Gebiet sehr, sehr bevorzugt wird durch den jetzigen Taliban.
Ja. Können Sie vielleicht ganz kurz erzählen, warum ist es den Amerikanern nicht gelungen, mit all ihrem Geld, mit all ihren Bomben, mit ihrer Armee, mit ihrer Ausbildung, mit ihren westlichen Idealen, mit ihrer Befreiung auch für die Frauen, für Ausbildung und so weiter, nach westlichem Vorbild hier in Kabul natürlich hauptsächlich stationiert, in Bagram, dieser große Armeestützpunkt. Warum sind die Amerikaner gescheitert in Afghanistan?
Damals hat mir ein sehr guter Freund von mir, ein Schweizer, diese Frage gestellt. Und ich habe gesagt, arrogant der Macht, gepaart mit Dummheit und militärische Potenzial.
Und Geld.
Und Geld, dann kann man so etwas machen. Das ist jetzt auch irgendwo in Zeitung gelesen, ob das wahr ist, weiß ich nicht. Das haben Sie wahrscheinlich das besser gelesen, als dieser 11. September passierte. Übrigens an dem Tag war ich in Bern, so im Bundeshaus. Und dann man hat ja verschiedene Sachen gehört. Ich habe damals gesehen, im Fernsehen zweimal ist gekommen, dann nachher nicht mehr. Man hat damals die Japaner kurz beschuldigt, dass sie sich an diesem 11. September so gemacht haben. Und das habe ich auch irgendwo gelesen, ob es der Wahrheit entspricht, nicht, weiß ich nicht. Bush, damals war ja Bush, Mr.
Der
Bush,
Junior, ja.
Ja, an der Macht und er hat davon nicht gewusst. Und dann habe ich das auch wiederum irgendwo gelesen, dann, als er davon erfuhr, wie gesagt, gelesen habe ich, dann hat er gefragt, jetzt irgendein Land finden, wo wir eben
zurückschlagen.
Und dann,
also man hat das eigentlich aus Ihrer Sicht etwas willkürlich Afghanistan
ausgewählt. Willkürlich Afghanistan.
Ja. Aber eben, das ist ja dann da, sozusagen, da gibt es jetzt verschiedene Theorien.
Ja.
Aber am Schluss, am Ende des Tages, warum sind die Amerikaner dann von den einmal mehr den Taliban vertrieben worden? Warum ist es ihnen nicht gelungen, erfolgreich zu sein? Konnten sie keinen Frieden herstellen in Afghanistan, all diese Milliarden, all das Militär, hat das, all die Regierungen, die sie da unterstützt haben, warum hat das nicht funktioniert?
Das ist schwierig. Wie gesagt, früher war ich ja öfters in Afghanistan, als die Amerikaner kamen. Das war meine persönliche Meinung. Mein Vater sagte mir, ich soll nach Afghanistan gehen. Ich habe meinem Vater gesagt, unbewaffnet gehe ich nicht nach Afghanistan. Mhm. Das war eine Dummheit, okay. Und 2005 habe ich den Leichnam meines Vaters nach Afghanistan geführt. Er hat ja in Deutschland gelebt. Mhm. Und ich habe da gesehen, dass so viele Afghanen jetzt eben unter dieser Macht leben. Wer bin ich? Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen zu wollen. Auf diese Frage zu antworten, warum, ich habe am Anfang nicht gewusst. Später, diese Korruption, also moralisch unmateriell, an dem die Amerikaner, also nicht der Präsident oder irgendein amerikanische Regierungsmitglied, beteiligt waren, sondern diese sogenannte Leute, die kamen, um Afghanistan zu helfen, das waren so wirklich, man hat ja verschiedene wirtschaftliche Organisationen gebaut, wir wollen Dings organisiert, wir wollen das bauen, das bauen. Und man kann so sagen, ein Amerikaner hatte ein Projekt vorgeschlagen. Dieser Projekt hätte wahrscheinlich $100,000 gekostet. Gut, das wurde von afghanischen Regierung nicht, weil die gar nicht Regierung war, von den Amerikanern selbst bewilligt. Und dieser Auftrag wurde dann für 200.000 Franken weiterverkauft.
Ja, dann haben das immer noch die Afghanen dann weiterverkauft, noch mehr, und jeder noch Geld verdient. Genau.
Und das kam vom 100.000 auf 1 Million.
Und am Schluss wurde nichts
gebaut. Ja,
das Geld ist versickert.
Das ist sehr, sehr vereinfacht gesagt. Ja. Und das, die Korruption der Amerikaner hat natürlich viele Afghanen korrumpiert.
Ja.
Und so den Dollar, dieser Dollar, jetzt zum Beispiel mein Mitarbeiter, der hat dort für eine amerikanische Sicherheitsbehörden gearbeitet, hat 350 oder 370 Dollar pro Monat verdient. Damals war das sehr viel Geld. Und ich habe von ihm Sachen gehört, aber wie selbstverständlich. Mhm. Das können Sie und ich nicht uns vorstellen. Ja. Das ist der Grund, warum die Amerikaner verloren
hat. Sich gescheitert haben sie, weil das Geld eben irgendwo Afghanistan auch vergiftet hat. Jetzt kommen wir mal in die Gegenwart. 2021, die Amerikaner, fluchtartig verlassen sie das Land, ähnlich schmachvoll wie die Sowjetunion, und zurück mit einer zweiten Chance die Taliban. Weitgehend isoliert, wobei man kann festhalten, nicht mehr so isoliert wie die erste Regierung. Man sieht die Führer der neuen Regierung, das Islamische Emirat Afghanistan, die reisen herum. Sie erklären sich, auch ich hatte die Gelegenheit, mit Exponenten zu sprechen. Das war gar nicht kompliziert, das waren zugängliche Leute. Man konnte sie auch auf heikle Themen ansprechen. Also eine gewisse stärkere Außenwirkung ist da. Jetzt, Sie haben jetzt diese letzten 4,5 Jahre erlebt. Seit dem Ende der Fremdbesetzung Amerika, 40, 50 Jahre Krieg, Bürgerkrieg, Machtwechsel, Putsch, Gewalt, Zerstörung. Wie beurteilen Sie die Lage aktuell in Afghanistan? Macht es die Regierung gut? Also, sehen Sie große Probleme? Haben Sie Vertrauen, dass diese Regierung das Land in die richtige Richtung führt, oder machen Sie sich Sorgen?
Also, wenn ich das vereinfacht sage, an dem Tag, wo dieser Sturz passierte, wohnte ich auch hier in diesem Quartier. Mhm. Okay, durcheinander war es groß, aber die Afghanen haben dieses Mal nicht von irgendeinem Warlord Angst gehabt, sondern davor Angst, dass die Amerikaner Kabul wahrscheinlich mit den Bomben zerstört werden. Okay, das ist Gott sei Dank nicht geschehen. Man muss natürlich auch etwas nicht vergessen. Ein Jahr lang wurde in Katar ja mit den Taliban verhandelt. Und in Detail gehen wir nicht rein. Es war ja so vorgesehen, dass die Taliban nicht in die Stadt Kabul einmarschierten. Die damalige Regierung mit dem Ghani an der Spitze sollte geregelt Parlament und die Regierung dem Taliban übergeben. Nicht übergeben in dem Sinne, dass man denen jetzt, die können die verhaften, sondern einfach die Macht übergeben. Ja. Weil man eben von damaliger Zeit Angst hatte, dass wir in Kabul einmal erlebt haben, wo Kabul zerstört wurde. Und dann, also ich kenne ein paar Leute, die im Regierungspalast waren. Also ich habe gehört, wie gesagt, nur vom Hören, dass plötzlich, also die Taliban waren im Palast und Ghani mit seinen Leuten, und plötzlich waren die Ghani und seine Leute weg. Ja. Und die Taliban haben dann auch Angst bekommen, dass vielleicht das eine Falle ist und der wird explodiert. Ich habe gehört, und die sind dann auch geflohen. Mhm. Okay. Morgen, ich müsste irgendwo jemanden besuchen, in der Stadt, eine ziemliche Unruhe.
Also wir reden von der Zeit, die Amerikaner sind weg. Die Regierung ist geflohen und die Taliban auch irgendwie verunsichert. Die hatten etwas Anarchie.
Ja, Anarchie, und die Leute sind herumgerannt, also am Autos waren Chaos da. Also ich habe ja kein Auto, also ein Chauffeur hat mich immer wieder so irgendwo hin gefahren in seinem Auto. Und dann hat er mir gesagt, Haji Saib, du bist ja alleine, ich habe ja Frau und Töchter. Ich sage, ich habe mich bei ihm entschuldigt, ich habe gesagt, okay. Und dann bin ich zu Fuß weitergelaufen, okay. Aber, und das ist sehr erstaunlich, die Taliban, so wie wir es nennen, die waren, haben auch Polizei, sogar Verkehrspolizei unterwandert. Charai Mamorin, ich war da, ein Durcheinander. Ein Offizier, so Verkehrsoffizier, ich weiß den Grad nicht, weil ich mich da nicht auskenne, war da und hat mit den Leuten gesprochen. Und ich bin zu ihm gegangen, zu sagen, was ist los. Und da kam ein ehemaliger Verkehrspolizist und sagte, die Taliban haben die Stadt eingenommen. Ich habe gesagt, dieser Mann, dieser Offizier, sagt, Quatsch nicht, geht dort Verkehr regeln. Und er hat gesagt...
Also man hat das gar nicht gemerkt, dass sie die Stadt eingenommen haben?
Nein, ich war ja da.
Es also wurde, gab keine Straßenkämpfe und Schießereien und irgendetwas?
Eben, das wollte ich sagen. Ich bin dann in die Stadt gefahren, teilweise gelaufen, teilweise gedings. In Scharnau wurde zweimal geschossen.
Das ist dieser Park, der berühmte Park, wo die Hippies drin waren,
Scharnau. Also, ja, und dort wollte man vielleicht eben so irgendeinen Laden ausrauben. Und da habe ich gesehen, die Bevölkerung hat da die Leute daran verhindert.
Also ein erstaunlich friedlicher Machtwechsel, trotz der allgemeinen Unruhe.
Unruhe. Weil diese Afghanen in Kabul oder anderswo gesehen haben, was für Schweinerei, Entschuldigung, und Diebstahl in diesen 20 Jahren passierte.
Jetzt haben Sie mir ja, wir haben uns jetzt ja schon einige Tage gesehen, und da haben Sie mir auch erzählt, dass eigentlich jetzt diese Regierung für Sie erstaunlich viel schon eigentlich geleistet hat. Und ich sage immer erstaunlich, weil bei uns im Westen hat man ja ein denkbar schlechtes Bild der Taliban, wir kommen dann noch auf einzelne Punkte, aber Sie sagen, die haben eigentlich erstaunlich viel geschafft, sie haben Sicherheit gewährleistet, man kann heute im Land sich wieder frei bewegen. Ja, aber was ist die entscheidende Leistung in Ihren Augen jetzt, was die Taliban hingekriegt haben in diesen erst 4,5 Jahren, seit diese kriegerische Zeit vorbei ist?
Also erstens, was auch die Bevölkerung mitfühlt, ist die Sicherheit. Mhm. Früher, jetzt haben wir zu wenig Zeit, es gibt hier eine Stelle, dort um 8 Uhr in der Nacht konnten sie nicht fahren.
Mhm. Wurde ausgeraubt.
Man wurde ausgeraubt, das wissen alle. Also die Sicherheit, so wenn ich jetzt mit dem Taxichauffeur und so weiter spreche, ich habe ja kein Auto, also diese Frage stelle ich, sagt Ojisaib eben Amniat. Amniat heißt Sicherheit. Und dann mit der Zeit, also wenn Sie zum Beispiel in der Stadt herumfahren, so viele Straßen sind umgebaut worden. Und also, ansonsten, dieser jetzige Verkehr wäre, die Stadt Kabul wäre in einem Chaos.
Gut, nach unseren Vorstellungen ist es schon ein etwas chaotischer Verkehr.
Verkehr das schon.
Aber es ist noch ein Verkehr, also, sie kommen noch vorwärts.
Genau. Ja. Nicht, also das sehen da die Leute auch.
Ja.
Und
Überlandverkehr, wir sind ja jetzt zusammen in den Osten gefahren,
ja,
in der Nacht auch, durch diese ganz engen, zerklüfteten Felstäler, Sie haben mir erzählt, da wurde früher geschossen,
Da
sei am Abend gar niemand durchgefahren. Also heute haben wir eigentlich Verkehr auf den Straßen.
Also diese Sicherheit
im ganzen Land.
Ist im ganzen Land so, dass es fast zur Gewohnheit geworden ist. Mhm. Und das ist etwas, was ich bin weder in der Regierung von Taliban beteiligt oder so. Und manche von denen, sage ich, die müssen das immer wieder auffrischen, dass die Leute wissen, das war nicht so.
Haben Sie das Gefühl, bei vielen Regierungen ist es ja so, sie predigen vieles, wir sind die Diener des Volkes, wir sind da nett, aber sie sind auch korrupt. Sehen Sie das schon in der neuen Regierung oder sagen Sie, die haben auch die Korruption bekämpfen
können? Es ist so, soweit ich gehört habe, die frühere Regierung, die sind 20 Jahre, die haben circa 2 Millionen Beamten gehabt. Afghanistan ist ja groß geworden. Und jetzt, die Taliban sind gekommen, wenn sie 2 Millionen Beamten hätten vom eigenen, das wäre ja überhaupt kein Problem. Die haben nicht mal 40.000 oder 50.000. Das habe ich auch erlebt. Ich habe dir gesagt, dass ich... Und jetzt ist es in einem Büro ein sogenannter Taleb oder zwei. Mhm. Der Rest ist immer sind die frühere Leute. Mhm. Ich kann Ihnen, ob das zeitlich reicht, eine Geschichte erzählen. Früher hatte man, oder ich habe ja Landwirtschaft, also Länderei. Früher hat man, wo man wollte, irgendein Borroch. Die neue Regierung, also ich möchte das auch lieber Emirat sagen als Taliban, das hat jetzt Regeln. Man muss dort bei irgendeinem Mann vorbeigehen, das ist alles vorgeschrieben. Und die müssen das bewilligen, nachdem sie diesen Ort, wo man diese Bohrung vornimmt, gegangen sind und die Bewilligung bekommen hat. Als ich zu den Ämtern ging, ein Verwandter von mir sagte, gib mir 20.000 Afghani, ich werde dir das in Ordnung bringen. Mhm. Am zweiten Tag, als ich wieder nach Jalalabad fuhr, dann hat er gesagt 10.000. Mhm. Und zum Schluss kam er auf 5.000. Ich habe gesagt, ich gebe dir nicht mal 5 Afghani. Und jetzt, ich habe ich bin der Meinung, also keiner von meinen Mitarbeitern darf irgendwo Korruption Geld zahlen. Mhm. Man muss mehr Geduld haben, alles Korruption Geld. Also auf jeden Fall, ich habe meinem Oberbauer, das ist Munir, gesagt, gut, der soll das machen. Und dann hat er in einem Büro, wo eben diese Bewilligung so kam, hat man uns Schwierigkeiten gemacht und so weiter. Die Regierung hat hier einen Taleb, der an und für sich nicht mit der Sache zu tun hat, einfach hingesetzt damit. Und dann mein Oberbauer erzählte, dass er dort saß und der Beamte machte so, also damit der andere es nicht sieht.
Man müsse zahlen.
Und da ich ihm sagte, machen wir nicht. Und dann haben wir diese Bewilligung in 3 Tagen gekriegt. Die Leute sind gekommen, haben sie festgestellt, dass es mein Land ist.
Also es gibt immer noch Beamte, die vielleicht etwas wollen, aber wenn man dann nicht darauf einsteigt, dann kommt man auch so
das durch. Das ist richtig, aber nicht die Taliban.
Aber genau, also steht ist für Sie, also wenn ich das so interpretiere, was Sie sagen, die Taliban oder diese Regierung von dem Emirat, die ist eigentlich, glauben Sie, auf der Seite des Volkes.
Das ist
sie richtig. Haben den ehrlichen Willen, die Korruption zu bekämpfen und die Sicherheit zu bringen.
Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ich kann Ihnen, obwohl ich ja nicht so 100 Beispiele solche geben.
Okay. Dann ein Thema ist ja, Afghanistan war ja auch früher ein großer Exporteur von Opium.
Ja.
Jetzt habe ich hier auf meinen Reisen gehört, die Taliban hätten das verboten, kein Opium-Export mehr. Stimmt das?
Das stimmt 100%. Und das Opiumhandel und auch Pflanzen und so weiter, das ist in Ostafghanistan sehr groß gewesen. Auch damals, also in der früheren Zeit, haben meine Bauern das gemacht. Ich könnte denen nicht sagen, dass sie das nicht machen sollen. Und dann dadurch ist dann die Landwirtschaft, also das Können schon verloren gegangen.
Aber das ist heute verboten?
Heute ist total verboten. Ich will Namen nicht nennen, ein Verwandter von mir hatte in seinem Haus, also es war große, vielleicht knapp Hektar, der hohe Mauer, und dann hat er dort Opium gesät. Und irgendein Sohn von seinem Bauern hat da diesen Bericht am Staat, in Kaja. Und auf jeden Fall, dieser Verwandte von mir, also auch dort haben die Taliban gesagt, sag dem, wir kommen und wenn wir das sehen, dann bist du verhaftet. Mhm. Und die haben, also ich habe das selbst gesehen, diese Opiumpflanzen gerodet und in einem Brunnen geworfen.
Okay. Also die setzen das also auch durch.
Durch, ja.
Dann gibt es ein Thema, das auch, ich habe ja Gespräche geführt mit Taliban oder mit diesen Regierungsvertretern und habe sie auch angesprochen auf Terrorismus.
Ja.
Sie haben mir gesagt, wir haben keinen Link zu internationalen terroristischen Gruppen. Der Islamische Staat ist unser Gegner. Jetzt aus Ihrer Anschauung, Sie leben hier, ich glaube etwa 8 Monate im Jahr, sind Sie auf Ihren Landwirtschaftsgütern, die Sie hier betreiben. Sie sind regierungsunabhängig, das muss man sagen. Sie arbeiten nicht für die Regierung oder etwas. Stimmt das? Also kann man sagen, das ist ja auch so ein Vorurteil, das man hat, dass diese Regierung irgendwo in Verbindung steht mit terroristischen Gruppen. Was wissen Sie da?
Das ist richtig. Also es gibt einen Bezirk in unserem Provinz, heißt Chabrear. Mhm. Dieser war in den Händen von IS. Mhm. Und da habe ich selbst mit eigenen Augen gesehen, er kam zu Kämpfen zwischen den Taliban, also Emirat, und dieser IS. IS hat dann verloren. Zuerst hat IS gewonnen und viele Leute sind nach Waziri geflohen. Also diese waren ja in Chabrear, haben dann dort das festgemacht und sind nach Waziri, das ist ein anderer Kleinbezirk. Und die sind dann geflohen und haben dann in meinem Plantage haben wir die Möglichkeit gegeben, dass sie dort Zelte bauen und so weiter. Mhm. Und bis dann eben der Emirat war ja, jetzt ist auch noch ein bisschen meines Erachtens unterbesetzt. Damals war es total unterbesetzt.
Mhm. Und, aber Sie haben diese IS bekämpft?
Die haben die IS bekämpft. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen.
Nicht unterstützt.
Nee. Also ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die IS davon liefen und hinter denen die Taliban. Das habe ich selbst gesehen.
Wie beurteilen Sie denn diese Situation, diese Restriktionen? Sind diese Taliban nicht doch ein repressives Regime, das die Frauen unterdrückt? Das ist ein ganz heißes Thema. Wie sehen Sie das?
Also das sind ja sehr vielschichtige Sachen, also Frauenausbildung, höhere Schulen und so weiter. Wir können alles nicht so machen. Aber ich kann Ihnen eins erzählen, das habe ich selbst miterlebt. Als dieses Emirat an die Macht kam, nach einem Monat, haben noch einen Verwandten, so wegen dem Länder und Länderei und so weiter, angezeigt, das heißt, das rechtlich kann ich jetzt nicht. Also sie haben eine Klage gegen mich erhoben und ich wurde dann vorgeladen vor dem Richter. Mhm. Also Richter in dem Sinne gab es damals noch nicht, also einfach von dem Bezirksvorsteher. Und da, es ist ein großer Raum und viele Fälle waren da. Und da habe ich zum Beispiel eine Frau gesehen, ohne diese Bokra, sondern einfach so, wie islamische Vorschrift angezogen. Und sie hatte ihren zwei Brüdern angeklagt wegen Erbrecht. Also in islamischem Recht ist das Erbrecht ist das so, die Frau bekommt ein Drittel und der Mann der Rest, was auch ist das. Und die hat und in Ostafghanistan, ein Gebiet, wo wirklich sehr, sehr konservativ ist, auch was Frauen anbelangt, hat die Brüder angeklagt. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, das war der zweite Tag, die Brüder waren gekommen, vorgeladen worden, wie ich auch. Und der Bezirksvorsteher, der praktisch auch so ein Gelehrter ist, hat mit ihnen gesprochen, sagte, schau, gemäß diesem Dings vom Koran musst du deiner Schwester ihr Land geben.
Also das Gericht hat der Frau Recht
gegeben? Der Frau Recht gegeben.
Das Scharia-Gericht, das Taliban-Gericht?
Ja, man jetzt etwas nee, also das war Gericht. Ja,
das, so Gericht einfach, ja, das, ja. Das normale ja. Gericht.
Jetzt und dort interessant ist, also es waren, glaube ich, zwei Frauen, nur sonst alle Männer. Und der Richter, also der Bezirksvorsteher, der praktisch auch ein Gelehrter ist, hat vor allem das gesprochen.
Aber eben, das war, das, was für mich jetzt erstaunlich war, mir haben viele, auch Talibs, auch diese Regierung, Leute gesagt und Verwandte und auch, ich habe mit Rechtsgelehrten sogar gesprochen, haben gesagt, nein, wir wollen, dass die Frauen ausgebildet werden. Das ist nur richtig. Eine momentane Maßnahme.
Genau. Das ist
und wenn wir es jetzt machen, gibt das einfach Probleme und eben dann sind die Konservativen, vor allem in diesen paschtunischen Tälern, das sind ja unzählige Täler, die sind dagegen. Aber ich meine, man fragt sich ja dann schon, ja, ich meine, ist das dann wirklich so oder ist das einfach reine Propaganda, die man da dem Westler erzählt oder der geht dann nach Hause und schreibt hier einen schönen Bericht, aber ist das wirklich so, wenn man hier die Frauen wieder an die Universitäten ließe, wenn die Schulen geöffnet werden für Mädchen und so weiter, wenn die Regel mit der Verschleierung, wobei wir sehen auch Frauen ohne Schleier, wenn man das locken würde, ist das richtig? Hätte man dann wieder Bomben in Afghanistan, würde das die Sicherheit und die Einheit des Landes bedrohen oder ist das einfach Regierungspropaganda? Was meinen Sie?
Das ist so, das kann ich so nicht beurteilen, aber ich Sie sehen, ich habe kein Auto, ich fahre, laufe also mit vielen Frauen.
Sie sind Fußgänger.
Ich bin Fußgänger und eben, man spricht vom pashtunischen Gegend.
Pashtun Wali heißt das ja, das ist ja dieser Kodex der Pashtun.
Pashtun Wali hat damit gar nichts
zu tun. Hat nichts zu tun.
Okay. Das hat gar nichts zu tun. Okay, ich zum Beispiel in Jalalabad kaufe ich für so jedes Jahr im Winter Winterkleidung für ca. 150 Kinder und im Sommer dann Sommerkleidung. Und dafür muss ich ja in eine Stelle gehen, wo es eben das billig ist. Früher, ich bin ja 2005 hier zurückgekehrt, konnte man dort gehen, eben damals waren ja nicht Emirate an der Macht, hat man kaum eine Frau gesehen. Heute sind mehr Frauen dort als Männer. Und das ist ja Tradition von uns, wenn eine Frau einem zu nahe kommt, nicht, man versucht, Platz zu machen.
Nicht berühren.
Nicht berühren und so weiter. Das führt zu Stau. Und da in Jalalabad ist die Hauptstadt der Provinz Nangarhar. Und Provinz Nangarhar ist eine pashtunische Provinz. Mhm. Nicht? Manche unserer, also vom Emirat, sind ja auch, sie sind vielleicht in ihrem religiösen Bereich gut ausgebildet, aber wie sie kommunizieren, können sie auch nicht. Und sie haben ziemlich viel Angst vor diesem Thema. Mhm. Es ist natürlich, dieser 50 Jahre Krieg beeinflusst den Menschen in vielen Bereichen, viele Sachen. Es ist verkrustet. Zum Beispiel, ich habe vor 10 Tagen so circa 12.000 Quadratmann Land, mein eigenes Land, dem Landwirtschaftsschule oder Hochschule für 90 Jahre vermacht. Mhm. Meine eigenen Verwandten haben sich oder ärgern sich noch immer, warum hast du das gemacht? Und der Staat kommt ja hier. Mhm. Ich habe nicht gegen den Staat. Mhm. Das ist mein eigenes Land. Und das ist natürlich, vielleicht die Frage so stellen, hätten wir diese 50 Jahre Krieg nicht gehabt, mhm, wäre überhaupt auch Frauenprobleme und so weiter, ja, nicht aufgestanden.
Man sieht hier schon, das ist auch mein Eindruck, ja, es ist eine Männergesellschaft in Afghanistan. Wir waren ja an einer Krankenhauseröffnung, ja, haben das angeschaut, da saß keine Frau. Man sieht Frauen hier, ja, man sieht auch Frauen, muss man sagen, auf dem Land zwischen Dörfern laufen, also nicht, ja, so, dass die alle eingesperrt wären, ja, oder etwas, aber, ja, die Frau spielt in der Öffentlichkeit eine zurückgedrängte Rolle. Jetzt sagen die Regierenden, das ist nur übergangsmäßig. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, dass man wieder an den Schulen, dass die Frauen wieder dahin gehen können. Wir brauchen ja auch Ärztinnen, hat mir auch einer gesagt. Woher sollen dann die Ärztinnen kommen, wenn wir nicht ausbilden? Die sollen unsere Töchter behandeln. Ich möchte nicht, dass meine Frau von einem Mann behandelt wird. Ja, wenn man die Frau nicht ausbildet, dann wird man auch keine Ärztinnen haben. Also dieses System zerstört sich ja selber. Aber die Frage ist einfach, und das ist für mich schwierig zu beurteilen, wenn wir die Minister sagen, geben Sie uns Zeit in 5 bis 10 Jahren. Das ist natürlich auch eine bequeme Aussage für diese Leute. Glauben Sie denn das? Glauben Sie da an den guten Willen der Regierung, dass die eben nicht gegen die Frauen handeln, dass das nicht ein frauenfeindliches Motiv ist, sondern dass die tatsächlich ein ernsthaftes Interesse haben, hier die Frauen wieder zurückzubringen. Glauben Sie das der Regierung?
Also ich würde etwas sagen, Frauenrecht ist ja nicht nur, dass sie so herumlaufen, tut mir leid, diese Aussage, mhm, wie man im Westen sich gefunden hat. Ja. Das hat mit Frauenrecht. Frauenrecht ist eben, ich habe Ihnen gesagt, mhm, da kam da wegen Erbrecht und hat ihren Brüdern genau angeklagt. Frauenrecht ist auch zum Beispiel, dass ein Mädchen gegen ihren Willen irgendeinem älteren Mann versprochen wird oder verheiratet. Und die, wie es gibt so sozusagen Religionswächter. Ja. Und das hat dann mit der Regierung nichts zu tun, das hat mit dieser Familie dieser Frauen zu tun. Wenn Sie zu dieser Religionswächter gehen, diesen Nichtbeamten, die laufen herum, mhm, und sagen, schau mal, das ist das passiert. Es sind viele Fälle passiert, dass man diese Ehe als ungültig, ja, geklärt hat.
Unter dieser Emiratsregierung.
In der Emiratsregierung.
Aber viele. Die Frage der Ausbildung.
Eben, kommen Sie auf diese Ausbildung. Ja. Oder? Wir haben ja jetzt wirklich 20 Jahre nicht nur Pistolenkrieg gehabt, sondern wir haben Moralkrieg gehabt. Hm. Ich habe Ihnen gesagt, ein Ein Projekt von 100.000 wird zu 1 Million und dann das Geld wird verteilt, aber nicht gemacht. Jetzt und das ist natürlich ein sehr chaotischer Zustand, bis man das in Ordnung gebracht hat. Allerdings. Und das ist ja die Perversität. Und das ist verständlicherweise, wenn jemand vom Westen kommt und sagt, bei dieser Priorität müssen die Frau ja ganz oben sein. Mhm. Aber ein anderer sagt, nee, wir haben noch andere Prioritäten, ja, die Straßen bauen und so weiter, mhm, und so fort. Mhm. Man hat jetzt zum Beispiel allein in Herat 600 neue Fabriken aufgebaut. Weil viele Leute müssen ja beschäftigt werden. Wie gesagt, wichtig ist, dass...
Sie haben auch viele Flüchtlinge, Sie haben 2,5 Millionen Flüchtlinge.
Fast 4 Millionen
aus Pakistan, aus Iran ausgeworfen. Ja, wir haben Flüchtlingslager gesehen auf unserer Reise. Bewältigt man das überhaupt? Kann das Afghanistan, ein armes Land, überhaupt verkraften?
Und dort ist das eben, man soll sich dem Gott anvertrauen. Also, zum Beispiel, also jetzt als das die erste Welle vom Austreibung von afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan anbelangt, die Regierung, es gibt ja ein Ministerium für Flüchtlinge, ist sogar mit Zahnärzten hingegangen. Mhm. Und jetzt unter uns, der Flüchtling, politische Flüchtling in der Schweiz, ist für Zahnversicherung nicht versichert. Also wenn er Probleme hat, dann wird Zahn rausgezogen, damit es günstig bleibt. Also ich will jetzt nicht rechthaberisch sein und so weiter. Wir müssen doch auch ein bisschen Geduld haben mit einem Land, mit einem Volk, das 50 Jahre ausgebeutet und jetzt kann man das nicht in 5 Jahren.
Aber ich entnehme Ihren Aussagen, Sie glauben den Regierenden, wenn Sie sagen, wir bauen keinen Staat gegen die Frauen auf.
Das ist richtig.
Wir haben andere Traditionen. Sie glauben das. Ich habe dazu übrigens auch mit vielen NGOs mich hier unterhalten. Ja. Sehr interessant. Ja. Da gibt es natürlich auch solche, die Zweifel haben, die sagen, wir glauben das nicht, aber wir können es auch noch nicht sagen. Ja. In welche Richtung das es geht. Ja. Ich höre auch, das geht etwas gegen vielleicht Ihre Erzählung. Man hat mir gesagt, vor einem halben Jahr habe man in Kabul noch mehr unverschleierte Frauen gesehen, habe man das Gefühl gehabt, dass es sich die Situation eher verschlechtert habe. Nee. Was sagen Sie zu solchen Wahrnehmungen?
Das ist sehr subjektive Aussage. Ja. Ich sehe ja mit meinen eigenen Augen. Mhm. Zum Beispiel hier, morgen früh, sind so gruppenweise Frauen, die einfach auch so in diesem traditionellen die treiben Sport. Das heißt, laufen. Ich war am Anfang, morgen früh, habe ich gefragt, was machen diese Frauen? Dann habe ich eine Dame gefragt, sagt, das ist für, wir wollen abnehmen. Gut,
also Sie sagen, man muss das einfach differenziert
betrachten. Und ich möchte
ein Land braucht Zeit nach 50 Jahren Krieg.
Ja, also wenn Sie zum Beispiel jetzt nach Kabul sehen Sie dort, da sehen Sie, der Mann mit dieser Frau läuft. Es ist hier laufen mehr Frauen. Jetzt, wo ich dort, zeige Ihnen mein Zimmer. Es ist sehr subjektiv. Also das stimmt nicht.
Also fassen wir zusammen, dass diese Regierung hat es geschafft, eine Sicherheit herzustellen, eine gewisse Einheit des Landes, auch die Ernährung. Wir haben volle Geschäfte gesehen. Es gibt sicherlich einen tiefen Lebensstandard. Man hat Kriminalität zurückgefahren, man hat den Drogenhandel unterbunden, man bekämpft Terroristen. Es gibt die Fragen natürlich der traditionellen Rechte, der Frauenrechte, die höchst umstritten sind, auch im Land. Aber Sie ziehen eigentlich ein positives Fazit.
Ich, auf jeden Fall, ja. Und jeder Afghane muss positiv schauen.
Ja.
50 Jahre haben wir Blut verloren. Mensch, jetzt muss man doch, vor allem, ich sage, ich appelliere an den Afghanen, die im Westen sind. Mhm. Bitte, klar, Gott sei Dank, gibt es auf dieser Kugel auch Teile, wo man viel ruhiger und viel gefressiger lebt, viel fett wird. Mhm. Aber Afghane, der dort in Amerika bist oder in Deutschland,
Die werden doch, hier gebraucht, sagen Sie.
Wir werden, das meine ich nicht, das ist seine Sache, aber er soll einfach, oder Sie, in Ihrem Kritik, Sie sollen kritisieren, aber ein bisschen fair und berücksichtigen die Situation.
Sprechen wir noch ganz zum Abschluss, wir haben ja hier ein langes Gespräch geführt, es geht da gleich noch weiter. Erzählen Sie uns etwas über die Lebensumstände. Also Sie haben eine Familie auch in der Schweiz, Sie haben auch Töchter, die alle studiert haben, Söhne alle studiert haben und so weiter, die da jetzt eigene Familien haben, Sie haben viele Enkelkinder. Wir sind jetzt hier in einer Wohnung, es ist etwas kühl, man hat hier jedes Jahr Heizungen, wir leben ja in Winterszeiten schon. Ist jetzt das eine Luxuswohnung hier in Kabul, was wir hier sehen bei Ihnen? Was ist jetzt das? Was ist das für ein Standard?
Das ist jetzt ein Durchschnitt.
Das ist eine Durchschnitt.
Ja, oder auch dort zum Beispiel.
Was wohnen jetzt zum Beispiel da für Leute in diesem Mehrfamilienhaus?
Ich habe also gesehen, Beamten wohnen früher. Also jetzt hier, wenn Sie die Autos sehen, die darunter sind. Reich und arm. Es sind ganz teure Autos, also für afghanische Verhältnisse und so weiter. Und wir haben viele Probleme, Wasserprobleme und so weiter. Und dort ist dann die Stärke von Afghanen, die Familie.
Ja, man hilft sich.
Man hilft sich und man hilft sich nicht nur materiell und so. Gegenseitig sagt man, wir verlassen uns an Gott. Mhm. Das ist von Gott gegeben. Und dann ist das interessant, ich habe mit vielen der geht. Aber schau mal, der andere, der in einem ganz kleinen Raum wohnt, kein fließendes Wasser hat, also muss man froh sein. Mhm. Nicht? Das gibt natürlich auch
Aber haben Sie hier jetzt alles? Oder haben Sie immer Stromunterbrüche? Ja. Haben Sie fließendes Wasser? Ja. Funktionieren die Toiletten? Ja. Wie muss man sich das Leben vorstellen?
Ich muss nur sagen, was Elektrizität und Wasser anbelangt, ich, so vereinfacht gesagt, ich habe 50% von dem, sonst nicht. Mhm. Wissen Sie, alle Menschen sind nicht gleich, manche sind Spinner wie ich, denn wenn ich, man sagt, viele sagen, also auch hier, ja, Josef, die schöne Schweiz verlässt du und kommst du hier. Dann ist es diese subjektives Wahrnehmen.
Ja, warum sind Sie hier? Warum? Sie hätten ja ein wunderschönes, bequemes Leben in der Schweiz. Jetzt kommen Sie in diese schwierigen Zeit nach Afghanistan. Warum sind Sie hier?
Also ich fühle mich, gut, ich vermisse meine Frau schon, aber ich vermisse meine Enkelkinder. Aber ich bin in dem Sinne hier beruhigt, weil es denen gut geht. Okay, das ist, also ein Problem ist weg. So kommt dieser Problem vom Lebensstandard. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie dort. Aber das kann man ausgleichen, indem man mit den Menschen spricht. So, wenn ich zum Beispiel jetzt einkaufen gehe, da gibt es ja viele Stände, die Gemüse und so weiter. Ich gehe zu einem und sage, heute kaufe ich bei dir Tomaten, bei dir Zwiebel, bei dir das. Und die Freude dieser Menschen, wirklich wie man sich seit 20 Jahren kennt, dies kann man nicht ersetzen mit materiellen.
Und was ist denn Ihr Ziel in Afghanistan? Wollen Sie jetzt helfen, das Land wieder aufzubauen? Sie haben ja landwirtschaftliche Betriebe hier. Was ist die? Sind Sie aus patriotischen Gefühlen hierher gekommen? Was ist der
Grund? Also es ist so, ich habe ja in der Schweiz lange gelebt und unter sehr schwierigen Umständen habe ich mir auch einen Lebensstandard erreicht, sodass ich gegenüber meinen Familien und meiner Frau, ich habe meiner Frau auch mein Haus vermacht. Also ich habe, sagen wir, das schlechte Gewissen ein bisschen beruhigt. Und jetzt habe ich auch Recht zu leben. Rechte, vielleicht einer freut sich, wenn er irgendwo in Hawaii geht und an die Sonne, das kann ich nicht. Aber meine Freude ist eben, habe ich Ihnen erzählt. Und dann gehe ich angegeben, wie geht's, wie viele Eier hast du heute verkauft? Diese Freude, gut, das ist sehr subjektiv, das schmeckt besser, das ist besser als beste Koteletts. Das und ich denke, Sie mir zu bitte, ich bekomme wieder Haare. Ehrlich? Der Mensch besteht ja nicht nur aus Materiellen, diese Immateriellen. Im Mikro, im großen Mikro gehen zum Beispiel. Sie gehen aneinander vorbei. Kein Lachen. Mhm. Kein guten Tag sagen. So, Mikasa. Das kann ich nicht. Mhm. So, ich wohne ja auf dem Land, auch in Losdorf. Das muss ich auch sagen. Ich habe dort sehr gute Beziehungen zu den Bauern und so weiter. Aber in den letzten paar Jahren ist ein bisschen Antipathie gegenüber Ausländern mhm. entstanden. Mhm. Obwohl ich ja mehr Teile meines Lebens ja in der Schweiz verbracht habe. Ich zum Beispiel früher, wenn ich irgendeinen Bauern sah, habe ich, hallo, wie geht's? Ja, grüezi.
Mhm. Gut, das ist etwas die reservierte Schweizer Art.
Nee, ich habe die Schweiz auch früher gekannt. Mhm. Und es gibt vieles zu erzählen. Zum Beispiel ein Schweizer Bauern hat so wunderschöne Kühe mit solchen Eutern. Mhm. Und dann habe ich den gesehen und ich habe gesagt, ich gratuliere Ihnen zu diesen Kühen, aber es gibt aber auch bei euch so bösen Blick. Mhm. Dann ich würde, also wir würden, hätten in Afghanistan bei einer oder anderen Kuh an den Hörnern ein rotes Tuch mhm. angehängt, das ist. Okay. Zwei Tage danach war ich wieder dort und habe ich gesehen, da sind zwei rotes Tuch.
Lassen Sie mich noch eine letzte Frage stellen, das hätte ich vielleicht schon früher einflechten sollen, aber wir können es machen, Sie haben es angesprochen, etwas eben Ausländerskepsis, vielleicht Ausländerfeindlichkeit, was Sie genannt haben, hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt aufgrund der Migrationspolitik viele Leute ankommen, die Kriminalität entspricht. Wir lesen viele Straftaten in Europa, wo gerade Afghanen involviert sind. Vielleicht zum Abschluss eine doppelte Frage. Was ist eigentlich das Problem, dass man hat das Gefühl, dass viele Afghanen oder vielleicht überdurchschnittlich oder der Name kommt oft, straffällig werden in Europa? Was steckt da dahinter? Und das Zweite, was natürlich interessiert, könnten heute die afghanischen Flüchtlinge, die wir in der Schweiz und in Europa haben, Ihrer Meinung nach sicher nach Afghanistan zurückkehren?
Also erster Teil ist es auch ein bisschen subjektiv, wie wir über Afghanistan berichten.
Okay.
Und daher, es gibt, also so zum Beispiel, nehmen wir an, gut, die Schweiz ist ein wirklich ruhiges Land, aber in Deutschland kommt es mit Sicherheit pro Tag zu 10 Überfälle mindestens. Mhm. Und wenn jetzt über diese 10 Überfälle wird nicht gesprochen, aber wenn darunter ein Überfall von einem Afghanen ist, was ich wirklich verneine, also verdamme, das wird dann groß geschrieben. Okay. Ich meine, die Zeitung, Entschuldigung, muss auch verkauft werden. Ja. Dings. Kommen wir auf den zweiten Teil. Wie würden sich die Afghanen hier fühlen? Mhm. Ich gebe jedem Afghanen das Recht zu sagen, okay, das ist meine Heimat, aber dort habe ich eben diese Perspektiven, die ich jetzt in der Schweiz habe, nicht. Mhm. Und daher hat er das Recht, in der Schweiz zu bleiben und sich entsprechend zu verhalten und so weiter. Was ich ihm sagen möchte und das, was ich auch nicht akzeptiere, wenn du dort bleibst, Gott sei Dank, das ist schön, ich hoffe, es geht dir gut, aber erzähle keinen Mist über Afghanistan. Mhm. Nicht? Da bin ich bereit, mit jedem Afghanen zu
sprechen. Wäre das Land heute sicher genug für die Rückkehr?
Sicher 100%. Also Sicherheit, dass jemand nicht getötet wird, nicht überfallen wird und so weiter. Aber wenn man sich das Lebensniveau materiell in der Schweiz vorstellt, dieses Lebensniveau haben wir ja hier nicht.
Und wenn man eine 15-jährige Tochter hätte, die gerade jetzt dann am Absprung steht,
das Gymnasium, ist natürlich noch
dann wäre das natürlich hier auch ein großes Hindernis.
Noch schwieriger. Ich habe Ihnen ja gesagt, oder zum Beispiel in einer Wohnung in der Schweiz mit Heizung, wunderschön, und ihr hier in der Kälte zu sitzen, das kann ich nicht von jedem erwarten. Ja. dass er das macht. Aber was ich von ihm erwarte oder von ihr, bitte nicht Falsches erzählen. Mhm. Oder das ist so, okay.
Also Herr Hamid, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch und wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg hier in Afghanistan und dass Ihre positive Einschätzung bestätigt wird, dass Sie durch die Politik nicht enttäuscht werden, wie die Afghanen schon so oft in ihrer Geschichte durch die Politik enttäuscht worden sind. Vielen herzlichen Dank.